Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Erfolgsfaktor Mut. Wie immer der Podcast, der mutige Macher und Macherinnen interviewt Menschen, die in ihrem Leben besonders mutig waren, mutige Entscheidungen getroffen haben und aufgrund dessen mit ihrer Expertise in ihrem Wirken besonders erfolgreich sind. Menschen, die spannende Geschichten zu erzählen haben und von denen du etwas lernen kannst. Und heute haben wir ein Thema, das jeden betrifft und von dem du dir schon immer gewünscht hast, dass du es besser beherrschst, nämlich Schlagfertigkeit. Und ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre, ich glaube locker 6, 7, 8 Jahre,
ja, auf jeden
die
Fall.
Wir uns kennen. Und als ich ihn kennenlernte, hat er sich als Zeus vorgestellt, aber bürgerlich heißt er normalerweise Athanasios Nasopoulos.
Perfekt.
Ich habe lange geübt, dass ich es richtig ausspreche.
Die meisten.
Ich habe ja jetzt selber keinen einfachen Namen, aber das setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
Also ich bin immer begeistert, ja, und dankbar dafür, dass es richtig ausgesprochen wird. Ja.
Die Götterkrone des Zeus, wie es auch zu Zeus kam, kannst du uns ja gleich nochmal im Podcast erzählen. Genau. Und ja, du bist Rhetorik-Experte, gerade das Thema Schlagfertigkeit ist eines deiner größten Steckenpferde, das liebst du, damit hast du eine Reichweite aufgebaut in den sozialen Medien, wo dir in Summe über 1 Million Menschen folgen, glaube ich, auf allen Kanälen.
Ja.
Da 250, da 200, da 2, dann, oder fast,
aber fast.
Jetzt wollte ich dich ein bisschen überverkaufen, aber selbst das ist ja schon eine Kunst heutzutage, das zu schaffen, ja, in den sozialen Medien ohne Brüste und
die man unschwer kennen kann.
Einfach nur mit Inhalt und geilem Content und Mehrwert.
Ja.
Und dementsprechend darf man das ja auch mal ruhig rausstellen.
Danke.
Wie bist du zu dem Thema Rhetorik, Schlagfertigkeit gekommen, dass es dir so am Herzen liegt, dass du selbst auch so eine hohe Expertise aufgebaut hast?
Also vor Christi gab es mal eine Geschichte, weiß man aber nicht. Das ist ganz simpel. Also wenn wir nur von der Kindheit ausgehen, was da am meisten inspiriert hat, war natürlich auch die Kontraste, die Mutter und Vater hergestellt haben. Das kennen wir alle. Ja, entweder sind wir in der Scheidung geendet oder es gab Streitereien und man hat sich immer wieder gedacht, wenn die eine Person das sagt, ist der Streit sofort vorbei. Diesen Gedanken hatten wir auch alle mal, ja. Und das hat mich am meisten gestört und ich kann mich noch erinnern, das war an sich der Moment, als ich einen Hollywood-Film angeschaut habe zum Thema Liebe. Und in den ersten 5 Minuten des Videos, dieses Films, eine Person etwas gesagt hat, was sie hätte anders sagen können. Und deswegen ist die Freundin ausgerastet, sie hat einen riesigen Knatsch. Und 2,5 Stunden später hat er genau das gesagt, was er am Anfang hätte sagen können. Und dann war der Film vorbei. Und ich dachte mir, 2,5 Stunden war das so für die Katz. Das hat mich so genervt, dass Menschen das auch anschauen, Millionen Menschen dafür Geld ausgeben, die damals 10 D-Mark, die man bekommen, also gegeben hat fürs Kino, um den Müll sich anzuschauen. Und in meinem autistischen Kopf habe ich mir gedacht, was ist das für ein Blödsinn? Das hat mich genervt. Und dann habe ich gemerkt, in naher Zukunft auch, wie Menschen generell so reden, wie sie nicht auf die Partei des anderen auch zugreifen, nicht die Gedanken des anderen infiltrieren. Ja. Und das war der Ursprung. Und Jordan Peterson hat es mal gesagt, was ich schön finde. Er sagte, der Dialog ist, wenn du verstanden hast, dass ich verstanden habe, was du gesagt hast. Ab dem Zeitpunkt passiert wirklich Dialog.
Ja.
Und das nervt mich. An sich ist es nicht was Schönes, was mich antreibt, hier zu sein. Es war eher dieses Genervtsein. Warum Vater oder warum Mutter, habt ihr nicht richtig reagiert?
Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht, ne?
dass
Mama und Papa da Gespräche geführt haben, die nicht schön waren.
Ja.
Also ich freue mich für jeden, der Mama und Papa nie hat streiten hören, aber ich glaube, es sind die wenigsten. So. Jetzt arbeitest du ja ganz viel mit Führungskräften zusammen in Firmen, hast aber auch natürlich über die Reichweite in den sozialen Medien mit ganz normalen Menschen zu tun. Nicht, dass Führungskräfte nicht auch ganz normale Menschen wären, aber Menschen, die jetzt nicht beruflich von ihrer Rhetorik und Versiertheit im freien Reden abhängig sind.
Richtig.
In dem Maße, wie es jetzt Unternehmer, Führungskräfte und Redner, Speaker in dem Maße sind, die damit ihr Brot verdienen.
Mhm.
Wo siehst du generell in der Kommunikation, jetzt sag ich mal durch alle beruflichen und alle gesellschaftlichen Ebenen durch, die größte Herausforderung?
Mhm. Also unabhängig von den Führungskräften.
Ja.
Die größte Herausforderung ist wirklich, die Partei des anderen verstehen zu wollen. In jeder Debatte, in jedem Gespräch, die Leute wollen nicht die Ebene des anderen einnehmen. Das wollen sie nicht und das ist auch vollkommen legitim, ja, weil sie natürlich territorial denken. Sie sind tribalistisch unterwegs, also sie wollen immer in ihrem eigenen Bereich bleiben, weil er ihnen Sicherheit bietet und das ist ja mehr als verständlich. Wenn ich eine Meinung habe und du eine andere Meinung hast, dann sehe ich automatisch Gefahr darin, weil meine Meinung mir Sicherheit bietet, dass du meine Meinung nicht nur umstößt, mhm, sondern mein Überleben damit nicht sichern kann. Ja, dadurch, durch deine eigene Meinung. Und Meinungen sind nicht Meinungen und Gedanken, Meinungen sind wirklich Parteien. Und das ist ein Riesenproblem, was ich sehe. Das heißt wiederum, wenn man bei Führungskräften das sich mal anschaut, so denken die auch. Sie denken, meine Meinung ist richtig, sonst wären wir ja alle schon gekündigt. Mhm. Sonst wären wir ja nicht so erfolgreich. Problem an der ganzen Sache ist, es gibt immer wieder andere Leute da draußen. Ich nenne sie diejenigen, die gerne in die Opferhaltung gehen, obwohl sie oft keine Opfer sind, dass sie eine Meinung vertreten rein aus dem Gefühl heraus, was die meisten auch tun. Wir haben Meinungen aus Gefühl heraus, sicher zu sein. Aber die Unsicherheit die ganze Zeit unterstreichen, damit sie Sicherheit erhalten. Und diese Gleichung geht nicht auf. Und das ist als zweites Problem, was ich oft sehe, dass wir unseren Gefühlen sehr viel Raum geben, zu wachsen, aber nicht die Handlungen, die zu einer Lösung führen, zu einem besseren Gefühl unterstreichen. Wir unterstreichen immer nur das Leid, wir unterstreichen immer nur, wie schlimm es was ist, in einer Kritik und versuchen es mit dem Wort konstruktive Kritik irgendwie zu verschönern. Aber die Leute wollen nicht kritisieren, damit sie bessere Umstände haben. Sie wollen kritisieren, um ihre Unsicherheit nochmal zu unterstreichen. Ja. Und das ist eine Krankheit geworden, die wir gerne nutzen.
Ja, es ist ja irgendwo die Mischung aus sich selber auf und den anderen abwerten in dem Moment. Mhm. Und das ist ja auch was, wo sich ja ganz, ganz viel von deinem Content auch drum dreht.
Ja.
Die Schlagfertigkeit in diesen Momenten,
ja,
dann so zu reagieren, erstens die eigene Würde, das eigene Gesicht zu wahren, vielleicht sogar den Spieß umzudrehen,
ja,
und dann die Oberhand zu gewinnen im Gespräch. Weil jemand, der unschön kritisiert, der einen blöden Kommentar macht oder der mich überhaupt in die Situation bringt, dass ich das Gefühl habe, dass Schlagfertigkeit genau jetzt gut wäre,
ja,
der hat es ja meistens nicht gut gemacht in der Kommunikation. Der hat ja eigentlich was gemacht, was mehr spaltet als verbindet.
Richtig.
Ja, das heißt, Schlagfertigkeit ist erstmal wichtig, um sich selber zu behaupten,
ja,
und im besten Fall wahrscheinlich wieder Verbindung aufzunehmen und eine Basis zu schaffen, sofern sie denn gewollt und notwendig ist.
Und ich glaube, das, was du gesagt hast, also das verbindet uns gerade, weil ich genauso empfinde, dass Schlagfertigkeit eher verbinden sollte, weil die meisten wollen ja eher in dem Fall Spaltung erzeugen, ja, um deine Worte zu klauen. Bedeutet wiederum, ich mag charmante Schlagfertigkeit. Ich mag es, wenn jemand die richtigen Fragen stellt in dem Moment. Ich mag es, wenn jemand dann zu dem Problem, und das ist eigentlich Schlagfertigkeit, ja, das sind nicht nur die Worte, es ist die Reaktion. Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden siehst, das habe ich letztlich mal gesehen gehabt, das war total von einem Jahr.
Ja.
Da war ein Mann, der hatte mit zwei Frauen eine Unterhaltung und offensichtlich war die Unterhaltung unangenehm. Und zwar gegen ihn gerichtet. Sie haben ihn angegriffen. Ich weiß nicht, was er genau gesagt hatte und was sie gemacht hatten in dem Moment. Aber was auf jeden Fall passiert ist, ist Folgendes. Und zwar, er hat darauf nicht negativ reagiert. Er war nicht unangenehm. Er war super charmant, so George Clooney-mäßig, wie 007 in dem Moment. Und hat so, diese Worte habe ich so gerade so greifen können, wie er gesagt hat, so, ich meine, das erzündet euch gerade. Und es ist auch okay. Und wir finden da garantiert eine Lösung, oder? Und es war ja nicht wirklich schlagfertig, es war einfach nur eine gute Reaktion. Und das verbunden mit Charme, das ist die perfekte Art und Weise, auf andere zu reagieren. Und das fehlt auch, zu sagen, okay, auch wenn du mich gerade angreifst, ich will nicht, dass es mir wehtut. Diese schöne Reaktionsform. Ja. Und da helfe ich vielen Leuten da draußen dabei, in dem Moment so überhaupt dorthin zu kommen, weil sie wollen sich ja verteidigen. Menschen wollen, ja, sich verteidigen die ganze Zeit. Du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung, das ist normal. Das ist vollkommen normal. Aber sie sind darauf angewiesen, auf das innere Gefühl. Und es wird nie gut sein. Es wird nie gut sein, ein inneres Gefühl immer zu fokussieren. Ja. Es wird immer gut sein, ein inneres Gefühl aufbauen zu wollen. Ich will charmant sein. Charmant oder Charme an sich ist kein Gefühl. Es ist ein Umstand oder ein Zustand, besser gesagt.
Ja.
Es ist eine Entscheidung, wie Gelassenheit. Gelassenheit ist, ja, kein Gefühl, das die meisten Leute verwechseln. Es ist ein Harnisch, den man sich aufzieht und sagt, ich will jetzt so sein. Auch wenn ich mich unwohl fühle, das ist auch Schlagfertigkeit. Es ist nicht nur das Wort, es ist die Einstellung.
Ja. Hast du so eine Alltagssituation, die wir alle mal erleben, die du auch in deinen Coachings gerne hast, wo vielleicht Menschen zu dir kommen und sagen, Mensch Zeus, da, hätte ich jetzt gar mal eine schlagfertige Antwort zu, wie kann ich da reagieren? Oder mein Chef, mein Partner, irgendwer, der sich Freund nennt, drückt mir immer dies und jenes. Mhm. Wie kann ich da gut? Immer Beispiel, wir kennen uns ja, du hattest wallendes, langes Haar.
Ja.
Und jetzt habe ich von dir eben gehört, dass du teilweise aufs Übelste beschimpft wirst, auf Instagram oder TikTok für deine Haare. Aber wie würdest du reagieren, wenn jetzt jemand im echten Leben zu dir kommt und sagt, na Zeus, fällt auch langsam aus.
Ja, genau. Sag ich, du, keine Sorge, meine Kinder, die werden wundervolle Locken haben. Die Gene sind da. Also wir gehen nicht drauf ein, was die Person sagt, sondern es ist ein kleines Credo, was ich in Trainings auch dir vorbeibringen möchte. Versuch, die übelsten Formen der Beleidigung als Kompliment zu sehen. Mhm. Jetzt wirst du sagen, wie soll das gehen? Das ist sau anstrengend. Ich mache dir ein Beispiel. Hurensohn. Das Wort, wirklich, das ist ein ganz mieses Wort.
Alle jetzt können wir endlich wieder dieses explicit Content draufpacken auf eine Podcast-Folge. Hatten wir lange nicht mehr.
So, jemand kommt zu mir und sagt, Hurensohn. Ja, das passiert. Ja. Und ich antworte darauf, du, meine Ma ist wirklich eine wunderschöne Frau. Und ich glaube, viele Menschen würden gerne dafür zahlen. Ja, aber so einfach kann man eine wunderschöne Frau nicht kaufen.
Ja, sehr gut.
Kann ich nachvollziehen. So, und warum sollte ich das als Angriff werten? Klar, weil es wehtut in dem Moment. Natürlich, in dem Moment würde ich auch ausrasten und die Nase brechen wollen. Was erlaubst du dir, so einen Müll zu erzählen? Aber wie kann ich es als Kompliment sehen?
Ja.
So, als Beispiel, ein ganz klassisches Thema. Jemand sagt zu dir, sei nicht so respektlos und will das Wort im Munde verdrehen. Mach doch jetzt genau das Gleiche. Wir sind beide aus dem Vertrieb. Ja, da gibt es eine gerade Weil-Formel. Das machen voll viele. Das macht in dem Fall der Dirk Kräuter, sagt es genauso. Das macht auch der zum Beispiel hier Grant Cardone und viele an Bayreuther. Gerade Weil. Nimm das, was die Person sagt und dreh es so um, dass es für dich genutzt werden kann.
Ja.
Als Beispiel, man sagt, sei nicht so respektlos. Du antwortest, gerade weil dir Respekt so wichtig ist. Lass uns einen Common Ground finden. Ja, beginn du.
Ja.
Das ist dir auch wichtig, oder nicht? Also du kannst es umdrehen. Ja. Das ist jetzt was Flapsiges, aber gerade weil kannst du überall ansetzen. Wenn dein Chef zum Beispiel sagt hierbei, wir vergeben gerade nicht Geld. Budget haben wir dafür nicht offen, für eine Gehaltserhöhung. Das heißt, gerade weil wir gerade nichts offen haben, was müsste ich tun, damit wir mehr Geld bekommen? So. Oder gerade weil jetzt wir keine Budgets frei haben für Gehaltserhöhung, sollten wir einen Termin machen, bei dem es dann wieder stattfindet.
Ja.
Bei dem ich es wieder bekomme. Was muss passieren? So, und dieses gerade weil lässt die Person sozusagen nicht mit der Autobahn rausfahren, sondern wieder reinfahren.
Ja. Und ich glaube, gerade das ist die Kunst. Vor allem, wenn du angegriffen oder beleidigt wirst, jetzt, ne, die Hurensohn-Situation zum Beispiel eben. Meine Schlagfertigkeit wäre in dem Moment vermutlich gewesen und sagen, hallo, Mama? Ja, meine Mutter fragt, wann deine Schwester zur Arbeit kommt. Das wäre mal, aber das ist jetzt nicht verbindend, ne? Das wäre ja, damit wäre es ja erledigt, ja?
Aber du zeigst die Gelassenheit, in dem Moment damit umzugehen. Ja, das ist ja die Grundlage. Ja. Das ist ja die Grundlage. Du zeigst die Gelassenheit, damit umgehen zu können. Also Mama, so, wie viel nimmst du gerade? Also diese Eigenironie. Jemand kommt zu dir und sagt, das war in Köln, und zwar in der Friesenbar. Da kam jemand auf mich zu. Wir hatten ein Gespräch in Bezug auf das Thema Zusammenarbeit. Und er kam auf mich zu und war mit meiner Verhandlungsstrategie nicht einverstanden und hatte eher Nachteile daraus als Vorteile und sagte, Zeus, du bist so nervig, so nervtötend, hat er gemeint. Und ich sagte, wenn du mich kennen würdest, würdest du mich hassen. So, das heißt, es ist auch nicht verbinden, was ich in dem Moment gemacht habe. Wobei vielleicht doch. 3 Tage später kam er auf mich zu und sagte, ich finde es super sympathisch und hat mir den Vertrag hingeklatscht und hat gesagt, ich arbeite mit dir zusammen. So, was habe ich in dem Moment gemacht? Eine Form der Schlagfertigkeit ist auch zuzustimmen. Ja. Das bedeutet, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, du nervst so, ich stimme ja ironischerweise zu und zeige ihm, I don't care.
Ja.
Oder ich kann sagen, in manchen Situationen kann das wirklich der Fall sein. Und das kann ich dir nicht verübeln.
Ja.
Wenn dein Chef ausrastet zum Beispiel oder ein Mitarbeiter, brauchst du nur einen Zustimmungspunkt. Das ist auch eine Form der Taktik für die Schlagfertigkeit. Wo kannst du zustimmen, ohne dir selbst die Zacken zu brechen von der Krone? Jemand sagt zu dir, das ist scheiße gelaufen, etc. Und dann kannst du auch sagen, wenn das der Fall ist, wird das schlimm. Erzähl mir, was genau passiert ist. Das ist eine subtile Form der Schlagfertigkeit, etwas umzudrehen, jemanden zu zeigen, und weißt du was, ich bin auf deiner Seite.
Ja.
Das ist das Kompliment. Ich finde es sogar gut, dass du mich darauf ansprichst, weil wenn ich unwichtig wäre, wärst du über alle Berge, offensichtlich. Ja. Das kann man auch so umdrehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja, absolut.
Was ich, vielleicht noch das Beispiel, weil ich es einfach von den Reels, die ich von dir jetzt gesehen habe, somit das Schönste fand, weil wir es, glaube ich, alle schon erlebt haben und alle schon in dem Moment dachten, gehen wir nicht auf den Keks, ist dieses, du triffst jemanden und sagt dir, hey, du siehst aber müde aus heute.
Ja. Hol mir Kaffee.
Ja, das fand ich großartig. Ja, hol mir noch einen Kaffee. Das ist eine tolle Reaktion.
Danke für deine Fürsorge. Hol mir gerne einen Kaffee. Ich wollte nämlich einen. Ja. Und das zeigt auch in dem Moment so, dreh das ist ja ein Falschheit dahinter. Ja. Dreh diese Fürsorge, die ja nichts bringt. Wenn du nichts dafür tust, dreh sie um zu deinen Gunsten. Ja. Das ist wie einer großen Person zu sagen, boah, du bist groß. Die Person kriegt das jeden Tag 5-mal mit. So, das ist wie eine schöne Frau, die das nicht mag. Eine schöne Frau will keine Komplimente haben über ihre Schönheit. Das interessiert ihnen Scheißdreck in dem Moment. Genauso auch teilweise Führungskräfte, weibliche, die auf mich zukommen und sagen, so heißt, wie kann ich mich wehren, wenn jemand sowas Sexuelles macht? Wenn eine Annäherung macht? Sie haben voll viele Schwierigkeiten. Das Erste, was ich sage, ist immer Folgendes. Unter privaten Umständen würde ich es als Kompliment nehmen. Aber dadurch, dass sie professionell sein wollen, freue ich mich auf ihren Respekt. So, das ist nicht nur schlagfertig. Im Gegenteil sogar. Das ist Rahmensetzung.
Das ist
Schlagfertigkeit ist Rahmen. Welchen Rahmen setze ich? Jetzt musst du sagen, ja, aber mein Chef hört damit nicht auf oder mein Kunde hört nicht damit auf.
Ja.
Naja, in dem Moment einmalig? Nein. Wiederholst du das? Ist es die Mutter aller Didaktik? Ich habe in Wiesbaden hier studiert. Ich hatte eine Professorin, die ist Frau Bernhardt. Frau Bernhardt sagte immer wieder, und das sind die unsterblichen Worte, die Mutter aller Didaktik ist die Wiederholung. Du kannst nicht mit einem Mal lernen, schlagfertig werden, aber du kannst diesen Satz 1000-mal üben. Die Mutter aller Didaktik ist die Wiederholung. Wiederhol es einfach. Ich nehme das als Kompliment an, wenn es privat wäre. Dadurch, dass wir privat nicht sein können, sondern professionell arbeiten, also freue ich mich auf Ihren Respekt, professionell zusammenzuarbeiten. Und das wiederholst du bis zur Vergasung. Die meisten Führungskräfte haben damit super Erfolg. Die Kunden werden dann so, stimmt.
Alleine dann, wenn es ein bisschen komplexerer Satz ist oder jetzt kein ganz so smoother Wortaufbau, ist ja die Gefahr, dass du dich irgendwie verhaspelst oder sonst wie relativ groß. Also ein bisschen üben hilft immer.
Ja.
Und ich glaube, gerade das Thema, ne, langsam reden, entspannt bleiben, atmen, dann gewinnst du ja schon direkt mehr. Das sind
Basics.
Mehr, wenn du anfängst, wenn du angegriffen wirst, dann ist ja immer schon, dann machst du dich immer kleiner. Mhm. Ich glaube, das Erste ist immer wichtig, atmen, lächeln. Ne? Und lieber kurz nachdenken, weil Schlagfertigkeit muss ja nicht instant folgen. Du hast ja auch manchmal 10 Sekunden Zeit für eine gute Antwort.
Dazu gebe ich sogar zwei Antworten, um das zu erweitern, was du sagst, was Gold wert ist. Wenn dich jemand angreift und du nichts dazu sagst, vielleicht sogar lächelst, was ist das für eine Antwort? Das ist eine massive Antwort. Im gleichen Zuge, wenn man aber dann in dem Moment anfängt zu stottern, ich gebe dem Teufel gerne seine Bauern wieder zurück, lieben gerne. Okay, ich fange an zu stottern und dann sage ich, oh, wie du unschwer erkennen kannst, hat mich das getroffen. Ja, ein Grund mehr, dass wir einen Common Ground finden, findest du nicht? Und dadurch, dass ich das einfordere, du brauchst mich nicht angreifen. Du hast jetzt schon meine Reaktion bekommen. Und weiter, was willst du damit erreichen? Dass ich weiter rumstottere, dass du ein Ad hominem hast, mich persönlich angreifen zu können und dann nicht voranzukommen. Was ich gerne mache, ist, Leute etwas zu unterstellen. Unterstellungstaktiken sind auch super. Ich glaube, das können wir alle begünstigen. Gehen wir davon aus, du arbeitest mit jemandem zusammen, der die ganze Zeit rummeckert. Bevor er anfängt zu meckern, kannst du ihm unterstellen in dem Moment, ich bin mir sicher, du bist auch nicht so typisch derjenige, der rummeckert, nicht wahr? Du bist eher derjenige, der eine Lösung finden möchte, richtig? Diese Unterstellungstaktik funktioniert auch hervorragend. Auch bei den Leuten, die dich angreifen. Du hast es gerade nicht gesagt, um mir weh zu tun, sondern eher, um auf etwas hinzuweisen, was wir ändern sollen, richtig? Damit wir eine Lösung haben. Schlag was vor. Auch das kannst du tun. Auch eine klassische Form.
Das setzt ja den Rahmen in dem Moment.
Wie immer.
Wo möchte ich hin?
Richtig.
Definitiv.
Und Atmung hilft dabei, um das zu ergänzen, um das, was du gesagt hast, nochmal hervorzuheben. Die Atmung bringt uns wieder in unseren menschlichen Bereich des Gehirns. In den neokortikalen Bereich, um strategisch zu denken. Bei einem Angriff gehen wir eher raus aus dem Problem. Oder eher rein in das Problem, raus aus dem Bereich des neokortikalen. Das bedeutet, wir sind dann nicht menschlich. Wir sind vielmehr mammalisch unterwegs, Säugetier, was sich verteidigen möchte. Deswegen stottern wir auch. In dem Moment, wenn wir uns dann bewusst werden, oh Moment mal, und wir kurz durchatmen, können wir überhaupt wieder da raustreten. Durchatmen heißt aber nicht, so, das macht es ja noch schlimmer.
Ja.
Ruhig bleiben bedeutet in dem Fall, bewusst sich zu entscheiden, stimmt ja, ich bin gerade viel mehr Tier als Mensch. Wir dürfen uns für den Anteil auch schämen, der uns überhaupt so scheiße reagieren lässt. Das ist auch eine, die meisten Männer nehmen das sehr gerne an. Das weibliche Geschlecht empfindet gerne, deswegen darf man ihnen das nicht wegnehmen. Der männliche Teil wiederum, das sagt auch ganz klar, stimmt ja, ich will nicht so kacke reagieren. Ich bin ja kein Tier. Und das hilft auch. Das ist eine mentale Ebene, die man einnehmen kann, um da rauszukommen. Um nicht auf das Wort Hurensohn so reinzufallen.
Wir bringen es jetzt noch ein paar Mal, dass, dass der Podcast auch wirklich indiziert wird dann am Ende. Ja.
In Livestreams würde ich nie gebannt. Ja, dafür.
Ja, das ist, ich hatte jetzt auch lange nicht mehr, dass ein YouTube-Video gesperrt wurde bei mir. Die Corona-Zeiten sind ja Gott sei Dank lange vorbei.
Du, da gab es viele Hurensohn.
Wie, also gerade, wenn man die Corona-Zeit als Beispiel nimmt, wo ja viele Menschen in die Ecke getrieben wurden, sich rechtfertigen mussten, für die eine oder für die andere Sichtweise. Mhm. Es gab ja scheinbar keine Mitte mehr, keine gesunde, sondern es gab nur noch, entweder du stehst auf der Seite oder du stehst auf der Seite. Und egal auf welcher Seite du stehst, die andere Seite ist blöd.
Richtig.
Wenn wir es heute übertragen in die Politik. Die wir heute sehen. Entweder bist du irgendwie extrem links und wenn du nicht extrem links bist, bist du extrem rechts. Mhm. Dazwischen gibt's nichts mehr. Das sieht man auch an den Wahlergebnissen der FDP. Es gibt keine liberale Mitte mehr. Das ist, du ordnest dich dazu oder dazu. Mhm. Und gefühlt darf es diesen Common Ground irgendwie gar nicht mehr geben. Man hat das Gefühl, der Common Ground ist gesellschaftlich gar nicht mehr gewünscht. Es braucht immer das Feindbild, das Gegenüber.
Richtig.
Ich stelle das fest. Mich triggert das. Ich habe da auch keine Lust drauf. Hm. Und ich bin auch immer jemand, der diese Verbindung sucht, der die Gemeinschaftlichkeit sucht. Und der dann oftmals Situationen einfach aus dem Weg geht, weil ich sage, macht euren Scheiß ohne mich, aber habe ich jetzt einfach keinen Bock drauf. Richtig. Aber es hat ja nicht immer jeder den Luxus, solchen Situationen aus dem Weg gehen zu können. Gerade du bist angestellt in der Firma, hast deinen Chef, hast deine Kollegen.
Ja.
Du musst irgendwie, klar, natürlich kannst du kündigen und kannst den Job wechseln, aber in der Regel suchst du ja erstmal eine Lösung.
Ja.
Was hast du für Ideen und Impulse, um in solchen Situationen, wenn gerade ein großer Wertekonflikt da ist.
Ja.
Die Corona-Zeit waren ganz viele Wertekonflikte. Auch jetzt die politisch links, politisch rechts sind große Wertekonflikte, die da zugrunde liegen.
Schönes Wort dafür, ja.
Wie kannst du trotz dieses größtmöglichen Konfliktes auf der Werteebene, der ja schwer zu moderieren ist, wo es schwer, ne, setzen AfD-Politiker mit einer grünen Politikerin einen Tisch und lass die mal einen Common Ground finden. Mhm. Wie kann ich in so einer Situation es trotzdem schaffen, sich nicht zu zerfleischen?
Ja. Und die Moderation, du hast es gerade gesagt, ist sehr schwierig aus einem einzigen Grund, weil das Ziel ist, sich selbst die ganze Zeit zu beschützen. Was ja Banane ist, weil Schutz kannst du nicht aufbauen, wenn du dich die ganze Zeit beschützt.
Ja.
Du wirst ja aufbauen, nicht den Rahmen halten und sagen, nur so ist es in Ordnung. Okay, nur um das kurz mal zu erklären, warum der Mensch so reagiert und dann können wir übergehen zu Maßnahmen, die funktionieren. Wir haben 7 Urantreiber. 2 von den Urantreibern ist Sicherheit und auch territoriales Verhalten. Das bedeutet wiederum, in dem Moment, wenn wir zum Beispiel nach Hause fahren und zu Hause sollte niemand sein, außer wir. Keiner hat den Schlüssel, außer wir. Es regnet gerade, es plätschert auf unser Auto drauf. Wir haben 12, 13 Stunden gearbeitet, es ist anstrengend gewesen. Und dann gehen wir nach Hause abends, nach der Arbeit, haben gerade sozusagen den Regen ausweichen können, machen die Türe auf und das Licht ist im Esszimmer noch offen. Der erste Gedanke ist, vielleicht habe ich es vergessen, aber der zweite ist, was ist, wenn da jemand drin ist? Und dann sieht man ein kleines Kind, was dort spielt. Und dieses spielende kleine Kind auf dem Esszimmertisch mit Barbie spielend, da denkst du dir nicht, oh, wie süß, wer ist das? Du denkst dir, wie ist die hier reingekommen, die Person? Und der zweite Gedanke ist, wer ist noch dort? So kann man sich Meinungen und Gedanken auch vorstellen. Sicherheit und territoriales Verhalten. Es ist mein Zuhause. Warum ist da jemand drin? Wenn jemand also links und AfD, zum Beispiel Grün und AfD, je nachdem, wenn die sich entgegensetzen, dann haben diese Parteien sind ja nur gebildet worden, weil wir zum Beispiel als Menschen sagen, das bietet mir mehr Sicherheit, das andere bietet mir Unsicherheit. Corona genauso. Eine Impfung bietet mir Sicherheit, weil ich Angst habe vor den Konsequenzen der Krankheit. Und bei den anderen ist es so, und jetzt wird's interessant, die sagen, eine Impfung bietet mir Unsicherheit, weil die Konsequenzen der Impfung bietet mir. Ja, was ist dann? Bedeutet, die Leute, die in der Mitte waren, haben sich entweder zurückgezogen, weil sie keine Antwort hatten, oder rhetorisch, die sagten, ich finde es in Ordnung, dass du dich entscheidest, für deine Sicherheit einzustehen. Auf beiden Parteien. So, was sind die Sicherheiten dahinter? Darauf können wir arbeiten und sagen, du, als Beispiel, ich würde gerne wissen wollen, warum du die AfD wählst. Oder ich würde gerne wissen wollen, warum du die Grünen wählst. Ich würde gerne wissen wollen. Erklär mir, was genau da dahinter steckt. Und über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, was treibt dich denn an? Weil in dem Moment, wenn die Person das erklären und du 2-3 Mal nachgefragt hast, kommen Punkte raus, die Schnittmengen erzeugen. Und wenn du die Schnittmengen findest, hast du ein Common Ground, folglich entsteht Sicherheit. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen AfDler frage, warum wählst du die? Ja, dann kommen sie mit so klassischen Äußerungen, ja, da sind Schwierigkeiten entstanden durch die Immigration, da sind Schwierigkeiten mit der jetzigen Politik entstanden, es ist in dem Fall viel zu linksorientiert, was bedeutet das? Wir wissen nicht, was links ist und was rechts ist. Lass es definieren von den Menschen. Und sie werden sich Mühe geben zu erklären, was ihnen Sicherheit bietet und was ihnen Unsicherheit bietet. Okay. Ab dem Zeitpunkt, wenn wir diese Sicherheitsterritorien verstanden haben, um ihnen das wiederzugeben, aha, du wählst das, weil, oder du wählst grün, weil du anderen Menschen helfen möchtest, dann merken wir, der AfDler will zum Beispiel, und jetzt reden wir gerade über AfD, es geht aber nicht um die AfD, es geht um alle Parteien in jeglicher Form, auch unpolitisch. Du willst das so wählen, weil du den Menschen helfen möchtest, richtig? Ja. Und die linken Grünen wählen gerne die linken Grünen, weil sie Menschen helfen wollen. Okay, gut. Wir helfen Menschen unterschiedlich. Da haben wir wenigstens einen gemeinsamen Grund. Finde ich es in Ordnung, wie du das machst? In dem und dem Bereich nicht, aber da finde ich es cool. Das findet man ja auch. Das ist ja nicht schwierig. Das einzig Schwierige ist, seine eigenen Emotionen im Zaum zu halten. Das ist das einzig Schwierige. Das, was uns zum Tier macht, das im Zaum zu halten. Deswegen sagen wir auch, Tiere gehören hinter den Zaun.
Ja.
Sonst sind auch Menschen, die morden, gehören hinter dem Zaun, weil sie ihren tierischen Anteil nicht kontrollieren können. Das ist das Einzige. Wir alle haben Momente, in denen wir mal ausfällig, abfällig werden, negativ sind. Aber postmortem können wir auch immer noch sagen, ich habe nicht so reagiert, als dass wir gemeinsam das finden, was uns auch Gemeinsamkeit bringt. Und das macht den Menschen natürlich auch irgendwo angreifbar. Das ist das Einzige, was wir angreifen können. Schau mal, so wie du reagiert hast gerade, fand ich total toll oder fand ich nicht produktiv zu dem, was wir brauchen. Ich habe aber nicht das gesagt, was sich dazu antreibt, das auch so von dir formulieren zu. Ich habe dich nicht gefragt nach deiner eigenen Meinung, nach dem, was dir wichtig ist. Und ich habe auch kein Ziel gehabt, das zu verbinden mit meinem. Und das ist eigentlich so ein Thema, das kann jeder machen, auch in Mitarbeiterschaft.
Am Ende ist es ja immer die Herausforderung, dass wir der Emotion irgendwo einen rationalen Rahmen geben müssen. Genau. Das ist ja auch im Gehirn schon so angelegt. Der Neokortex rahmt das limbische System ein.
Schön gesagt.
Muss ja irgendwo mit dieser Emotion was anfangen, weil der Impuls der Emotion kommt aus dem limbischen System und der Neokortex hat die Aufgabe, mach jetzt irgendwas Sinnvolles da draus.
Ja.
Und lass nicht nur das Tier raus, das jetzt hier brüllt, mordet oder um sich schlägt. Ja?
In einer Welt voller Sicherheit, also ja. Wo sind die Unsicherheiten, wenn man es genau nimmt? 1990 aufwärts, wo sind die Unsicherheiten, die uns seit 100 Millionen Jahren heimsuchen? Ja. In den ersten Weltländern sind die weniger da. Das heißt nicht, dass sie nicht existieren, aber die Aufgeriebenheit, die Leute haben, die suchen Probleme, weil ihr inneres Tier sich denkt, wo sind die Probleme? Logisch.
Ja. Also machen sich Menschen selber Probleme.
Oft.
Ja.
Ich habe dich jetzt unterbrochen, pardon.
Alles gut. Gibt es deiner Meinung nach eine Möglichkeit, diesen inneren Dialog schlagfertig zu lösen? Gerade wenn die Emotion hochkocht und ich die Kontrolle brauche, um sie nicht vollends rauszulassen. Also in meiner Welt zumindest ist jetzt zu sagen, wir gehen das Ganze jetzt mal ganz rational an.
Zum Beispiel.
Nicht immer möglich, eigentlich nie, weil die Emotion ist ja der Treiber. Aber sie zumindest so zu verpacken, dass ich jetzt jemandem nicht komplett auf die Füße trete, das braucht ja so einen inneren kleinen Engel oder Teufel auf der Schulter, der schlagfertig dann sagt, Moment, ich merke, da ist die Emotion. Aber wir verpacken die jetzt mal so, dass du dein Gegenüber nicht komplett zerstörst oder zu angriffig bist.
Ja.
Was kannst du in diesen inneren Dialog reingeben an Schlagfertigkeit?
In einem meiner Trainings üben wir die Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, insgesamt 6, die wir sozusagen auch immer wieder nutzen können. Chase Hughes macht das auch hervorragend und also einer der, sagen wir mal, Brainwashing Genies der Welt. Und diese sechs Grundemotionen, Grundbedürfnisse, die wir haben, eins davon ist zum Beispiel der Zugehörigkeit. Das andere ist Relevanz. Das andere ist wiederum Opferhaltung oder und Gewitztheit, intelligent wirken. Also das Bedürfnis, so zu wirken nach außen. Wiederum eines der Ermächtigung, also Stärke darzustellen. Und wiederum das andere zuzustimmen, ja, und hier Feedback zu bekommen, Akzeptanz zu erhalten. Gut, diese sechs Punkte, wenn wir sie uns anschauen, ich mache jetzt kurz einen kleinen Loop diesbezüglich, damit es auch Sinn ergibt. Wenn wir die uns anschauen, jemand, der relevant sein möchte, der dann zeigt so, wie geil er ist, ja, diese Arbeit ist ohne mich nichts wert. Die meisten kritisieren das als Ego. Was ich dann raushöre, wenn man das Bedürfnis hört, ja, das Bedürfnis ist, ich will wichtiger erscheinen. Warum? Weil wenn ich normal bin ich nichts wert. Das ist das Schamgefühl dahinter bei den Leuten, die sowas sagen. Wenn man diese Art herausfindet, warum will jemand gewitzt wirken oder intelligent? Weil er eines Tages die Erfahrung gemacht hat, wenn ich dumm bin, wie meine Mutter oder wie mein Vater mit dummen Entscheidungen, dann werde ich leiden. Das heißt, ich will nicht dumm wirken. Das ist das Gefühl dahinter. Genauso auch jemand, der Akzeptanz haben möchte von einer Gruppe. Dazugehörig. Der hat Angst davor, alleine zu sein. So. Warum solltest du das verurteilen in dem Moment? Und diese Empathie, die meisten Menschen haben Empathie. Die meisten Menschen kumulieren in der Mitte, in der Empathie-Perzentile zwischen 25 und 75, also 0 bis 100, da dazwischen. Die meisten Menschen sind dort, sonst hätten wir gar kein System mehr. Das heißt, wir können appellieren auf unseren inneren Dialog und sagen, was braucht die Person eigentlich? Sie schreit nicht nach, ich will die AfD wählen. Oder ich will eine Impfung, ich will keine Impfung, jetzt du bist der Falsche. Diese Moralisierungsdebatten. Sie schreien nicht in dem Moment, dass sie Recht haben wollen. Sie schreien danach, Sicherheit zu haben. Sie wünschen sich, ein Bedürfnis zu decken. So, eine Perspektive einzunehmen. Und deswegen ist Rhetorik auch so wertvoll in meinen Augen. Wenn ich herausfinde, was für ein Bedürfnis du hast, habe ich die Macht über das Gespräch. Nicht die Macht über dich, das auch. Aber die Macht über das Gespräch und vor allem auch das Ende des Gesprächs. Ich will nicht, dass es dir schlecht geht. Warum? Weil wenn es dir schlecht geht durch mich, wirst du mir im nächsten Moment, wenn ich nicht darauf achte, das Messer in den Rücken rammen. Aber wenn ich das Messer abnehme in dem Moment und sage, ich verstehe, warum du es in der Hand hast. Ich habe zumindest das Verständnis irgendwo auch. Dann ist es so, dann wirst du mir eines Tages sagen, das war die einzige Person, mit der ich normal debattieren konnte, über eine Sache, die mich eigentlich aufregt. So bleibe ich im Gedächtnis. Und das ist ein Vorbild für so viele Millionen Menschen da draußen, die wir sonst einfach alleine verrecken lassen mit ihren eigenen Gedanken. Die Verantwortung möchte ich tragen, wie auch Dostojewski gesagt hat. Ich habe nicht nur Verantwortung für mich selbst, ich habe Verantwortung für das Verhalten meiner Mitmenschen. Wenn ich dich empfehle an andere Leute, dann will ich, dass wenn ich dich empfehle, dass du nicht ein schlechtes Bild auf mich lenkst mit deinem Verhalten, richtig? Ja. Warum sollte ich dann schlechtes Verhalten dir vorspielen, wenn ich doch will, dass meine Crowd um mich herum in jedem Moment ihre eigenen Gefühle so kontrollieren kann, dass sie mir helfen kann, wenn ich mal schlechte Gefühle habe. Ja. Das ist was Wundervolles. Das ist der innere Dialog. Klingt kompliziert, aber bedürfnisorientiert zu reden, ist gar nicht so schwierig.
Ich konnte dir folgen.
Ja.
Und mit dem Dostojewski-Zitat zu schließen,
ja,
kommt ja immer gut. Generell ist es immer hilfreich, glaube ich, auch in der Kommunikation, sich der Expertise Dritter zu bedienen.
Ja.
Aber das schafft ja wieder Relevanz. Es schafft ja einfach eine Edifizierung für das, was du gesagt hast, ohne dass du selber die Expertise brauchst. Vor allem ist es schwer zu widerlegen.
Super. Ne?
Ja.
Zeugenbelastung.
Ja, richtig. Ja. Vor allem die wenigsten können ja genau deinen Gedanken folgen. Du hast gerade dieses Buch gelesen oder du bist jetzt ein riesen Dostojewski-Fan zum Beispiel und sagst, ne, ich habe das alles drauf, ich kann das fließend so greifen. Jemand anderes hat andere Themen.
Ja.
Ja? Wo er die Expertise hat. Das heißt, in dem Moment bist du ja auch schwer widerlegbar.
Durch diese Zeugumlastung.
Ja.
Ja. Und wenn ich sogar meinen Feind vor mir habe und etwas zitiere von jemandem, den er respektiert, dann habe ich
dann erst,
ja, dann kann ich ja wieder greifen.
Ja.
Und das Wort angreifen ist eher, ich greife nach dir.
Ja.
Und ich muss nicht das angreifen, was du gerade tust, sondern lass uns doch in dem Fall danach greifen, wonach wir greifen wollen.
Ja.
Und das ist so eine Grundlage. Ich finde es super, weil du kennst Dostojewski wahrscheinlich genauso, auch kennst du Jordan Peterson oder David Goggins. Oder
ja.
Wenn wir über diese Leute reden, dann werden wir in uns beiden so viel Emotion verursachen, die uns verbindet.
Ja.
Das heißt, in dem Moment, wenn ich anfange, meinen Feind verstehen zu wollen, was wir am Anfang dieses Podcasts schon gesagt haben,
ja,
dann kann ich mich in seine Schuhe nicht nur versetzen, sondern vielmehr eher ihn mit seinen eigenen Worten dazu bringen, mir mehr zu glauben. Und es ist einfach nur ein etwas drumherum, ein bisschen strategische Denken, nicht drauf. Ja. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, sagen, ich will aber authentisch sein und meine eigene Meinung noch vertreten wollen. Wenn authentisch sein bedeutet, dass du Arschloch sein möchtest, hast du keinen Freibrief von niemandem. Das ist nicht in Ordnung. Du darfst mal laut sein und laut, weißt du was sagen? Du kannst laut sagen, wie wertvoll es ist, in dem höllischen Dialog, der unangenehm ist, trotzdem einen Gegenüber zu haben, der gewillt ist, deine Meinung verändern zu wollen. Weil wenn er nicht gewillt ist, wird er zu anderen Dingen greifen, die du nicht in Ordnung finden wirst. Weil Meinungsfreiheit ist etwas, was wir derzeit sehr stark haben, auch dieses Dilemma. Wenn das angegriffen wird, wenn wir keine Dialoge führen, wenn wir nicht uns in die Schuhe des anderen begeben wollen, dann werden wir Parteien nicht nur gründen, die unsere Meinung vertreten. Nein, wir werden sogar Parteien gründen, die zu etwas greifen, was wir alle nicht wollen. Und zwar Meinungsverschließung, bitte.
Ja, wir haben es ja jetzt gerade auch erlebt in den USA mit der Ermordung von Charlie Kirk, der dafür eingestanden hat, zu debattieren und seine Meinung zu sagen, der in vielen Punkten extrem kontrovers war. Persönlich würde auch nicht jede seiner Thesen jetzt sofort einfach unterschreiben.
Müssen wir nicht.
Aber er war immer offen für den Meinungsaustausch. Die Reaktion war aber, jemand, der nicht seiner Meinung war und der sich angegriffen gefühlt hat von seinen Thesen, hat ihn öffentlich hingerichtet vor Tausenden von Menschen, vor den Augen seiner Familie. Wie hätte er sich dagegen wehren können? Hätte er sich dagegen wehren können? Ist das Risiko dessen, dass ich, wenn ich in der Lage bin, glaube ich, einer der schlagfertigsten Debattierer, die ich in der Politik jemals gesehen habe. Ja. Oftmals saß ich mit offenem Mund da und habe mir Reden angeschaut, wo holt er das jetzt her, schlagfertig wirklich alles aufzugreifen, zu widerlegen, aber am Ende immer auch die Hand zu reichen, die offene Hand, die verbindet, die nicht immer genommen wurde, wie man jetzt auch zuletzt leider gesehen hat. Aber kann ich das verhindern oder ist das immer die Gefahr dessen, wenn ich schlagfertig werde, wenn ich in der Lage bin, rhetorisch meinen Standpunkt zu vertreten, egal wie verbindend ich sein will, dass ich in Kauf nehmen muss, dass es Menschen gibt, die trotzdem reinscheißen wollen?
Es wird immer Leute geben, die es nicht schön empfinden. Ja. Ich glaube, man kann jeden Menschen abholen, wenn man sich mit jedem Menschen wirklich austauscht. Man kann es nicht aufhalten, dass Echo Chambers entstehen, also Echo Chambers, also in dem Bubble, in dem wir leben, dass ein Narrativ gegründet wird, was negativ ist. Er hat sogar versucht, das negative Narrativ aufzugreifen. Er stand hinter diversen Punkten, und viele Punkte stand er, die christlich-konservativ sind. Inhaltlich können wir natürlich auch streiten, wohinter wir stehen und wohinter wir nicht stehen. Können wir es aufhalten? Nicht wirklich, nein. Wir können es nicht wirklich aufhalten. Können wir mit jedem sprechen? Ja. Wir können es aufhalten, wenn wir sagen, okay, ich sage keine Meinung oder weniger Meinung. Das kann sein. Wir können es vielleicht vereinfachend machen, indem wir sagen, alles, was du gerade gesagt hast, da bin ich nicht dagegen, ich habe nur eine andere Meinung. Wenn wir das immer vorher sagen, diese verweichlichte Form zu debattieren, bin ich der Auffassung, dass zum Beispiel er in mancherlei Hinsicht seine Rhetorik hätte anders machen können. Ja, sicher. Ob das jetzt vielleicht etwas anderes erzeugt hätte, weiß ich nicht. Er hat ja ganz viele Millionen Menschen abgeholt, also weltweit. Ja. Und was ich auf jeden Fall unterstreichen möchte, ist, er selbst hat sich dafür eingesetzt, Meinungsfreiheit zu unterstreichen. Auch wenn das, was er gesagt hat, unangenehm war. Für viele Menschen da draußen. Offensichtlich, sonst wäre ja noch...
Meinungsfreiheit ist unangenehm. Ich glaube, sie muss unangenehm sein. Ich glaube,
wir dürfen auch unterscheiden zwischen Meinungsfreiheit und Propaganda zum Beispiel, was sehr schwierig ist. Ich habe das letztlich mit Grok und mit ChatGPT debattiert gehabt und mit anderen Freunden auch. Was ist eigentlich der Unterschied? Weißt du, was der Unterschied zwischen Meinungsfreiheit ist und Propaganda? Um das zu erweitern, dieses Beispiel mit Charlie Kirk jetzt, weil das ist schrecklich, was passiert ist, aber wir dürfen niemals sagen, dass jemand umgebracht wird für Meinungsfreiheit.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Wenn wir da hinkommen, legitimiert das jeden Mord nur wegen jemanden, der eine andere Meinung hat. Das heißt, wir dürfen jeden umbringen. Das ist nicht in Ordnung.
Ja, Propaganda lebt vor allem von der Wiederholung. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und in dem Moment, wo ich eine Behauptung öfters wiederhole, wird sie in den Ohren vieler zur Wahrheit.
Das bedeutet, dass an sich, wenn ich eine Meinung habe, zum Beispiel Äpfel sind blau und nicht grün oder rot, dass wenn ich sie wiederhole, ist es Propaganda?
Na, in dem Moment, wenn ich das koordiniere und im Fernsehen sehe ich Berichte mit blauen Äpfeln und im Radio wird von blauen Äpfeln gesprochen und an der Schule der Dozent berichtet von seinen Erfahrungen mit blauen Äpfeln, wie blaue Äpfel schmecken und dass blaue Äpfel sowieso das Nonplusultra sind und dass Menschen, die rote oder grüne Äpfel sehen oder essen, ja nicht ernst zu nehmen sind, dann habe ich ja irgendwann ein Narrativ gebildet, das von allen Seiten das abdeckt und dich ja irgendwann zum Zweifeln bringt. Es gibt so einen schönen Test, den ich mal gesehen habe, der auch mit Uni-Studenten gemacht wurde. Der Dozent steht vorne und zeigt auf dem Bildschirm einen blauen und einen roten Kreis. Und er sagt zu den Studenten, sie meinen jetzt mit Sicherheit, diese beiden Kreise sind gleich groß. So dachte ich zuerst auch. Aber lassen Sie sich gesagt sein, einer dieser beiden Kreise ist größer als der andere. Bitte schreiben Sie auf, welcher ist größer. Und ausnahmslos alle Studenten haben quo seiner Position, seiner Machtposition als Dozent der Einleitung erstmal abholen. Ich war auch so wie Sie. Ich habe auch gedacht, das, aber alle haben einen der beiden Kreise aufgeschrieben, obwohl beide gleich groß waren. Das heißt, innerhalb von 3 Sätzen Einleitung war die eigene Meinung puff weg.
Ja. Das ist informativer oder normativer Einfluss, den wir hier nennen. Also der informative Einfluss ist, ich zweifle an den Informationen, die ich habe. Und der normative Einfluss ist, was ist, wenn andere, die autoritäre sind, hierbei Recht haben oder die Gruppe Recht haben könnte. Und das ist ein Kritikpunkt, absolut. Um zurückzukommen, kurz um das Thema Propaganda abzuschließen.
Ja, deine Meinung interessiert mich noch, deine Sichtweise auf Propaganda.
Was ich schön finde, ist, also dieses strukturierte Angriff, würde ich dann sagen, ist diese Propaganda im Sinne von Grok zum Beispiel und ChatGPT haben gesagt, die Intention. Aber ich kann ja alle Intentionen als freie Meinungsäußerung deklarieren, theoretisch. Ja. Also haben wir hier ein Riesenproblem. Das bedeutet, wie wir es wirklich unterscheiden können, ist ja, was führt zur Gewalt? Was von dem führt am Ende zur Gewalt? Und wir dürfen gar nicht mehr zwischen Meinungsfreiheit und Propaganda unterscheiden, sondern was davon erzeugt mehr Mehrwert für den Menschen im Dialog zum Beispiel, wenn wir beide unterschiedliche Meinungen haben, der Dialog, dann würde ich sagen, okay, wenn meine Meinung und deine Meinung aufeinandertreffen, These und Antithese beispielsweise, oder Antithese und These, je nachdem, dass wir eine Synthese daraus bilden, damit wir Besseres erzeugen. Das wäre das perfekte Ergebnis. Propaganda will das aber nicht. Propaganda will, dass nur eins davon besser ist. Nicht beide besseren Seiten zusammenführen oder die schlechten Seiten so gut es geht definieren und dann aussondern. Nein, Propaganda will genau das Gegenteil. Es will Degeneration haben. Es will nicht vorangehen. Und da können wir es vielleicht sogar unterscheiden. Und die Intention.
Das heißt, die Meinungsfreiheit ist ergebnisoffen und bezieht auch immer mit ein, dass wenn ich meine Meinung frei äußere, ich aber auch offen dafür wäre, sie zu verändern, wenn du bessere, nachvollziehbare, schlüssigere Argumente hast. Die Propaganda will eine Meinung bilden und kennt keine andere Sichtweise.
Und kennt keine andere Sichtweise. Sie will aktiv nicht progressieren. Ja. Und das ist eine schwierige Sache, weil das kann man so schlecht unterscheiden. Und ich kann ja sagen, also der Himmel, Himmel ist grün und die Äpfel sind nicht grün und blau, grün und rot, sondern blau. Und das ist so eine Problematik, weil das kann ich einfach sagen. Aber will ich dir damit vielleicht sogar schaden? Ja, dass du ab sofort deine Äpfel blau färbst. Ist das in dem Fall wiederum, propagandistisch? Vielleicht. Es kann sein, dass du dadurch natürlich auch dann Schaden nimmst. Weil eine Meinung kann auch Schaden verursachen, emotional. Und dann unterscheiden wir wieder hier. Gewalt ist Gewalt. Worte sind nicht Gewalt. Sie fühlen sich schmerzhaft an, aber sie sind keine Gewalt. Ja. In dem Moment, wenn Gewalt aus Worten entsteht, und das ist auch so eine ganz kritische Sache. Wenn ich sage, dass deine Worte Gewalt sind, dann habe ich das Recht, Gewalt anzuwenden, um mich zu wehren. Das ist auch Propaganda.
Ja.
So, wenn ich sage, deine Worte tun mir weh, ich möchte daraus erwachsen. Es tut mir weh, ich muss ein besserer Mensch werden. Dann sind wir nicht mehr in der Gesprächsführung Kain und Abel von der Bibel, in der wir sagen, Gott verändere alles, ich bin Kain, ich habe ein schlechteres Leben als mein Bruder Abel. Was ist das für eine Aufforderung? Ändere du etwas, weil ich scheiße bin. Was ist das für eine Aufforderung? Das ist so verantwortungslos. Hingegen aber, und das ist auch in der Schlagfertigkeit so wichtig, eine Person, die sagt, ich kann das, ich bringe dir bei, wie. Damit wir eine bessere Gesellschaft bilden. Nicht die ganze Zeit auf die Probleme hinweisen. Das sieht man auch. Wenn ich auf die Probleme hinweise, bin ich dann degenerativ oder regeneriere ich? Es ist degenerativ, auf die Probleme hinzuweisen. Das heißt, Meckerer und Nörgler etc., wenn sie auf die Probleme hinweisen und sagen, ich weiß nicht wie, kannst du mir helfen? Das sind keine, die degenerativ sind. Hingegen aber die Leute, die sagen, ich habe eine Lösung dafür und ich probiere es aus. Ohne deine Zustimmung, ich mache es einfach, ich probiere es mal aus. Das heißt aber nicht, dass man jemanden deswegen morden muss. Ja, das ist ein Unterschied. Aber versuchen wir etwas, um etwas Besseres zu erzeugen und bringen auch dieses Ergebnis zu anderen Leuten und sagen, ich hätte gerne eine Lösung und ich wusste nicht, wie ich dich um Rat bitten kann bei dem Thema, bei dem ich nicht deiner Meinung bin. Ich habe diese Lösung, was hältst du davon? Und die andere sagt so, ah, stimmt, die Lösung, die gefällt mir nicht ganz, aber ist ein Schritt in eine richtige Richtung. Das ist Meinungsfreiheit. Ich mache etwas auch, was mir gut tut. Mir hat es gut getan. Das heißt aber nicht, dass ich dir deswegen Schaden zufügen möchte. Und zwar körperlichen Schaden zufügen möchte. Und das müssen wir nochmal unterscheiden. Verbalen Schaden und körperlichen Schaden. Weil, und das Thema haben wir vorhin kurz abgesprochen gehabt, und das ist etwas, was mir so wichtig ist, auch dass andere Leute es verstehen. Und dass es bei mir nicht anders ist. Ich kriege jeden Tag Hate ab. Das tut weh, was da drin geschrieben wird. Teilweise lese ich das gar nicht mehr, weil es alteriert, das verändert meinen Geist. Ich sage, wenn mir jemand 10 Stunden am Stück Hurensohn an den Kopf knallen kann, versus, dass jemand mir die Beine bricht, was nehme ich gerne an? Lieber 10 Stunden jemanden, dass mir jemand sagt Hurensohn, statt jemand die ganze Zeit oder einmal die Beine bricht.
Ja.
Weil 10 Stunden, das kriege ich hin. Das ist nicht das Thema. Das sind nur Worte. Und wenn er es mir auf Griechisch sagt, verstehe ich sie auch, aber auf Türkisch würde ich sie nicht verstehen. So. Und das ist der große Unterschied hierbei. Worte haben Macht, aber die Einstellung dahinter hat mehr Macht. Deswegen kommen die Worte auch so gut an. Ist das nachvollziehbar?
Ja. Ich finde, es ist ein super Schlusswort, ne? Und ein sehr verbindendes Schlusswort, das auch zum Nachdenken nochmal anregen darf. Jeder, der schlagfertiger werden möchte, ist eingeladen, dich zu verfolgen in den sozialen Medien. Zeus Mental Mentor, richtig?
Genau. Zeus.mentalmentor, ja, genau.
Ansonsten, wir verlinken alles natürlich unter diesem Video, unter den Podcast-Folgen in den Shownotes.
Ja.
Und wer Lust hat auf mehr Schlagfertigkeit, mehr Rhetorik mit Zeus, der ist eingeladen, mit dir Kontakt aufzunehmen. Natürlich bitte immer nett, ja, kein Hate.
Du,
ja.
Selbst wenn, dann. Ich bin offen auch dafür.
Ja, Hate nur unter diesem Video, unter diesem Podcast bitte.
Persönlich per Brief.
Ja, genau. Hat mich sehr gefreut,
dass
du mich hier besucht hast in Taunusstadt, unserem kleinen Podcast-Studio, unserem kleinen Büro hier. Und ich freue mich sehr auf die Resonanz zu dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank.